Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
Agnieszka Walorska.
Was gab's Neues letzte Woche?
Also die letzte Woche stand schon ziemlich im Zeichen von Nvidia. Da gab's Sachen ganz spannend.
Allerdings hat damit jedes Consumer Electronic Event, was man bisher so hat, abgelöst an Prominenz, was so zeigt, wie weit der AI-Hype ist und wie groß die Fortschritte da auch noch sind.
Allerdings. Und bei AI-Hype, da sind wir natürlich nicht nur bei Nvidia. Eine andere News in der vergangenen Woche, die etwas merkwürdig erschien, Mustafa Süleyman, also der Gründer von DeepMind und dann der Gründer von Inflection AI, geht zu Microsoft. Und was heißt das eigentlich? Ansonsten nicht nur bei Microsoft und Nvidia interessante News, sondern da muss man eigentlich auch noch Apple erwähnen. Und zwar in unterschiedlicher Hinsicht. Einmal mit der ziemlich substanziellen Klage und einmal, weil Gerüchte auftauchten, dass Apple mit Google zusammenarbeiten wird, wenn es um das Bringen von AI zu iPhones geht.
In der Tat, da hat der Apple ja viel angekündigt und jetzt soll es wahrscheinlich in Partnerschaft mit Google so geschehen. Und ja, den Case rund um Apple Antitrust, also da ist das Department of Justice unterwegs und da steigen die auch so ein bisschen dann ein, welche Aussichten dort auf Erfolg eigentlich dann so bestehen.
Und kurz nochmal zum Thema Google, was ich auch persönlich sehr interessant fand in der vergangenen Woche, ist Tactic AI von Google DeepMind, also eine Strategie AI für Fußballtrainer, das mit FC Liverpool erarbeitet wurde. Und auch von Elon Musk gab's was in der vergangenen Woche. Diesmal geht's ja nicht um irgendwelche Rants auf Twitter oder sonst noch was, sondern Neuigkeiten zu Neuralink.
Und apropos Rants auf Twitter, ein Ökosystem, wo Leute sich ziemlich frei austauschen können, ist natürlich auch Reddit. Und die sind vergangene Woche tatsächlich an die Börse gegangen. Mit ziemlich großem Erfolg, was interessante Fragen aufwirft, ob wir jetzt eine neue IPO-Ära bekommen. Und das versucht auch eine weitere News, Donald Trump zu nutzen. Und jetzt wird wohl sein Truth Social via SPAC, das hört sich beides so ein bisschen an wie die Vergangenheit da angerufen, an die Börse zu bringen. Das,
tja, die Vergangenheit ruft ja ganz doll wieder an, wenn es um Trump geht, also, ja.
Und auch der Wirtschaftskrieg zwischen China und den USA setzt sich fort. Wir hatten vergangene Woche ja von Daten berichtet und da spielen natürlich Daten auch insbesondere im Logistikbereich eine große Rolle, was das mit Kränen in Häfen in den USA zu tun hat und was auch ein Follow-up ist vom letzten Mal General Motors und Daten teilen über Autos. Aber der Wirtschaftskrieg natürlich auch von chinesischer Seite. Hier entsprechende Maßgaben, wie China sich stärker von US-Technologie frei machen möchte.
Und was man bei China auch nicht vergessen sollte, ja, unser Lieblingsthema sozusagen in Anführungszeichen Fast Fashion und der Ruf nach Regulierung, den wir hier schon seit langem betreiben, da hat in Frankreich uns jemand gehört.
Genau. Und in Berlin gibt es auch, so munkelt man, demnächst eine Ankündigung. Und zwar scheint jetzt Flink vor einer Übernahme durch Getir zu stehen. Was natürlich dann dieses ganze Quick-Commerce-Segment, was alle unbedingt brauchen, offensichtlich, zu einer Konsolidierung führen würde. Das ist das Spektrum der Themen heute. Bevor wir im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast abonnieren und damit zur Verbreitung auch unseres Podcasts beitragen und dazu beitragen, dass ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch die neue Folge in euren Feed bekommt. Ja.
Ja, Nvidia.
Nvidia.
Also, das war jetzt wirklich. Es gibt ja so viele Sachen, über die man sprechen müsste im Kontext der Entwicklerkonferenz. Und wirklich, nachdem ich mir die ganzen Neuerungen, die ganzen neuen Produkte und die Vision angeguckt habe, da bin ich mir ehrlich gesagt, also ich will jetzt nicht sagen ziemlich sicher, aber ich würde das als sehr wahrscheinlich betrachten, dass Nvidia dieses Jahr zum wertvollsten Unternehmen der Welt wird und sich da ja auch eine Zeit lang auch wirklich etablieren wird. Und zwar, weil sie eben jenseits von der Hardware, für die sie ja auch schon längst bekannt sind, auch sehr, sehr stark in Software einsteigen. Und damit haben sie die Möglichkeit, wirklich die komplette Infrastruktur für die AI-Ära darzustellen. Also man könnte sagen, das, was AWS in vieler Hinsicht war oder immer noch ist, ne, also als Cloud-Anbieter, das könnte durchaus Nvidia in Zeiten von AI werden.
Ja, und bevor wir dann in die Details einsteigen, was tatsächlich hardware-technisch passiert ist und was damit alles für Nvidia möglich wird, gibt auch eine weitere Rahmenbedingung dieses ganzen Events einen guten Einblick, was dort der Impact dieser ganzen Geschichte ist. Also häufig hat man es ja bei solchen Entwicklerkonferenzen, dass halt die Unternehmen, die solche Konferenzen veranstalten, dann einen so einen Gast beihaben aus irgendeinem großen Unternehmen, der das untermauert, wie wichtig das ist und was die dort alles Tolles machen. Jetzt muss man sich mal bei Nvidia das aus der Zunge zergehen lassen. Da war nicht ein Unternehmen dabei, was und ein CEO eines großen Unternehmens dabei, die Nvidia auf die Schulter geklopft haben und gesagt, dass es das Geilste ist seit irgendwie Bread and Slice, sondern kurz die Liste mal durchgehen. Sundar Pichai, also CEO von Apple, Alphabet, Google, ja, Andy Jassy, CEO von Amazon, Michael Dell, Dell Computer, Demis Hassabis, so CEO von Google DeepMind, Mark Zuckerberg, Meta, Satya Nadella, Microsoft, Sam Altman, OpenAI, Larry Ellison, Oracle, Elon Musk, Tesla und so weiter. Man kann einfach, also you name it, das Who is Who der Big Techs, die alle natürlich dringendst angewiesen sind auf Nvidia und
ganz schön Klumpenrisiko, all die Leute an einem Ort.
und die alle im Wettbewerb untereinander sind, dem Nvidia-CEO Jensen Huang den Bauch zu pinseln. Ja, wer ihn am besten den Bauch pinselt, dann vielleicht die größten Chancen hat, Zuteilung zu bekommen von den GPUs, die jetzt hier demnächst wieder in einer neuen Variante anstehen. Also das zeigt einfach, wie stark diese GPUs von Nvidia die Grundlage jetzt mittlerweile von sämtlichen Tech-Unternehmen geworden sind, weil natürlich AI das zentrale Thema für alle Tech-Unternehmen geworden ist. Und ja, ist schon faszinierend. Also ich kann mich nicht erinnern, und das hat es historisch auch noch nicht gegeben, dass so eine starke Abhängigkeit von sämtlichen Big Techs jetzt hier von einem Unternehmen existierte und dass ein Unternehmen, was ja eigentlich früher mit Grafikkarten vielleicht im Consumer Space unterwegs war, aber sonst eigentlich keine große Schnittmenge so zum direkten Consumer Space hat, so ein weit betrachtetes und so viele Analysten, die daran teilgenommen haben an dieser Konferenz, also das schlägt alles, was selbst Apple irgendwie zu seinen besten Zeiten auf diesen Entwicklerkonferenzen oder neuen Produktvorstellungen an Reach bekommen hat. Das demonstriert einfach nochmal das echte Powerhouse, was Nvidia hier ist.
Ja, und das wird, also ich meine, klar, die sind jetzt alle fleißig da, sich bei Nvidia beliebt zu machen, weil sie natürlich diese Produkte brauchen. Aber natürlich denkt jeder von den von dir erwähnten CEOs, wie können sie selbst ein Stück von dem Kuchen halt abbekommen und wie sie selbst da im Zweifel Nvidia Konkurrenz machen wollen, weil die werden damit zu der wirklich mächtigsten Plattform, ja, wo man ja davon spricht, dass in Zeiten von Mobile, ne, da kommen wir auch später noch dazu, Apple ja diese Plattform geworden ist, oder jetzt bei Social sind es ja auch andere, zu diesen Plattformen, an die sich ja alle orientieren müssen, die ja dieses Ökosystem definieren. Und das ist aber in Nvidia auf noch viel basalerer Ebene. Ne? Also weil de facto ohne Nvidia funktioniert im Moment gar nichts in dem Bereich Gen AI. Da läuft ohne sie einfach wirklich so gut wie gar nichts. Und dann, ich meine, und das ist der Punkt, und das ist das, was ich so spannend finde an dieser Entwicklerkonferenz, es ist gar nicht deren Hardware-Entwicklung. Also natürlich sind die spannend, weil sie ja die Grundlage dafür sind. Aber dass die, und das ist jetzt nicht das erste Mal, aber das wurde jetzt vielleicht auf dieser Entwicklerkonferenz nochmal deutlich und transparent, was die damit vorhaben. Die haben bei Weitem nicht vor zu sagen, ey, wir bauen Chips und verkaufen sie an irgendwelche Unternehmen, sondern die machen mit ihren eigenen Plattformen, mit ihren eigenen Sprachmodellen, mit ihren eigenen wirklich so Foundational Model für unterschiedliche Bereiche, den ganzen anderen auch deren Feld streitig, ja? Und dafür haben sie so gute Voraussetzungen, weil sie nicht diese Abhängigkeit haben, was Hardware angeht.
Und das ist ja die zentrale Fragestellung. Wenn man sich anschaut, was ist denn bei den Big Techs, Hyperscalern, die irgendwie, du hattest AWS ja schon erwähnt, Amazon natürlich der große Player mit Cloud-Themen, AWS, dann Google Cloud, you name it, alle sind ja in diesem Bereich dort unterwegs. Und Microsoft, Azure, diese Bereiche sind ja für diese Big Techs der zentrale Faktor für die Bewertung des Unternehmens. Das heißt, wie stark wächst mein Cloud-Bereich? Das ist das zentrale Multiple, was dann für die Gesamtbewertung des Unternehmens eine Rolle spielt. Und das hat auch einen Grund, weil es natürlich ein sehr profitabler Geschäftsbereich ist. Wenn jetzt Nvidia sagt, ja, warum soll ich denn diesen ganzen Hyperscalern meine Chips geben, damit die dann nachher mit einer extremen Marge diesen Space oder das Compute weiter verkaufen in ihren Cloud-Bereich, das kann ich eigentlich auch selber machen. Weil dann streiche ich mir zusätzlich zu der Marge, die ich eh schon auf diesen Prozessoren habe, selbst wenn die Hyperscaler mir diese Marge bezahlen, haben die ja trotzdem dann noch eine super zusätzliche Marge dann drauf, diese weiter zu vermieten. Das kann ich eigentlich integrieren. Und warum bin ich dann nicht das nächste AWS? Und das ist natürlich so ein nächster riesiger Marktbereich, der sich hier potenziell für Nvidia auch erschließen könnte. Also eben stärker selbst in diese Services und nicht einfach nur dumm, in Anführungsstrichen dumm, auch dieses dummen Hardware verkaufen mit einer Marge von 70%. Also ist ja auch ein ganz nettes Geschäft, ja. Aber das noch obendrauf und immer stärker auch dieses ganze Ökosystem, was sie auch vorgestellt haben. Auch dieser Fingerzeig, wie stark das natürlich integriert ist mit der Softwareplattform, die dahinter steckt, die damit interagiert und wie sie die ganzen Industrien durchdenken, also Healthcare, da hat Nvidia ja auch eine ganze Menge vorgestellt, ne? Wie der ganze Healthcare-Bereich unterstützt werden kann, sowohl was Medikamententwicklung als auch natürlich in Krankenhäusern oder Remote Maintenance durch AI dann
tatsächlich schon, ne?
Angeht. Ja.
Ich glaube, mit Roche, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie auch schon länger eine Partnerschaft, wo sie ja quasi die komplette Gen-AI-Suite dafür ja zur Verfügung gestellt haben, für Medikamentenentwicklung, um daraus wieder zu lernen und das anderen Unternehmen anzubieten. Und dann natürlich auch die ganze Robotikbereich, ne? Der ja im Moment auch einen ziemlichen Aufschwung erlebt, wenn man sich dann überall anschaut, wer da alles dabei ist. Daimler lustigerweise auch neuerdings, auch mit humanoiden Robotern, gerade für den Produktionsbereich, aber natürlich Elon Musk mit Tesla die ganze Zeit schon und viele, viele anderen. Und da kündigt eben Nvidia auch an, hey, wir haben jetzt hier so ein Modell, das wirklich so dieses Sprach, beziehungsweise dieses, man kann es ja eigentlich nicht mehr Sprachmodell, sondern so ein Action-Model für humanoide Roboter, der sowohl für das Sprachverständnis und Kommunikation als auch natürlich für das allgemeine Verständnis und das Ausführen von Handlungen ja auch zuständig ist. Also, und dann natürlich dieser ganze Bereich so synthetische Daten, digitale Zwillinge, alles so Grundlagenthemen, die man einfach in allen Industrien de facto benötigt, ja.
Ja, das demonstriert auch, wie weit der Vorsprung hier von Nvidia in diesen ganzen Bereichen halt ist. Also so eine Infrastruktur und die ganze Hardware dort hinter, das baut man ja nicht mal in ein, zwei Jahren auf. Deswegen ist das eben weiterhin das Interessante. Also natürlich versuchen die ganzen Big Techs jetzt hier aufzuschließen und auch ja schon eine Weile sind sie auch dabei, eigene Chips zu entwickeln. Aber Nvidia ist halt schon wesentlich länger dort in diesem Bereich unterwegs und ist durch viele Täler auch gegangen. Da gibt's eine ganze Menge interessanter Interviews mit Jensen Huang, der ja auch schon ein paar Mal mit Nvidia kurz vor dem Bankrott stand und sie einen sehr, sehr wichtigen Auftrag am Anfang hatten, wo dann technologisch aber eine ganze Menge zwischendrin passiert ist, sodass sie dann eigentlich die Wahl hatten, das posten wir auch gerne hier, das Interview, es lohnt sich echt zu schauen, jetzt umzuschalten, diesen wichtigen Auftrag, den sie hatten, eigentlich zu canceln und auf eine neue Technologie zu setzen und damit in das Problem zu laufen, dass sie halt diese dringend benötigten Einnahmen aus diesem Auftrag nicht bekommen oder alternativ diesen Auftrag auftragsgemäß auszuführen und weiter an der Technologie jetzt zu arbeiten, die gegessen sein wird und damit die ganze Company ebenso potenziell den Bach runtergehen zu lassen. Also das sind so die Höhen und Tiefen. Und er sagt auch selbst, dass er, wenn er gewusst hätte, wie viel Pain damit in Verbindung steht, so ein Unternehmen aufzubauen, würde er es heute nicht mehr tun. Gleichzeitig aber auch sagt, dass die Möglichkeit, Pain auszuhalten, einer der wichtigsten Faktoren ist, die man lernen muss, weswegen er auch so ein bisschen skeptisch auf die Graduates so von Stanford und so weiter schaut, die ja in ihrem Leben ziemlich viel Positives hatten und dass das eigentlich Schwierige dann im Leben sein wird, mit Pain umzugehen, weswegen er das auch ganz groß schreibt in seiner Company, gute Dosen von Pain auch zu bekommen als Mitarbeitende. Also, weil das einfach die Resistance stärkt und ja, einem erfolgreicher dann im Leben macht. Also ganz, ganz interessante Aspekte, die jetzt auch so hinter der Person Jensen Huang dann auch so stecken.
Ein nerdy Detail vielleicht ja auch noch, was ich ganz interessant fand, weil ich mich natürlich die ganze Zeit frage, wie wird das bei Nvidia aussehen, wenn, und das ist natürlich ein großes Wenn, Quantencomputer irgendwann mal die Marktreife halt erreichen und was davon, was im Moment von den GPUs genutzt wird, potenziell günstiger und effizienter durch Quantencomputer kalkuliert werden kann. Und das ist gerade in dem AI-Bereich alles, was so letztendlich probabilistische Modelle sind. Dafür sind ja Quantencomputer, zumindest nach dem aktuellen Kenntnisstand und den aktuellen Experimenten, ja, gemacht. Und da gab es ja auch eine witzige Anmerkung. Und da denke ich nochmal drüber nach, was das bedeutet. Weil Jensen Huang hat ja eben gesagt, so, wir sind ja eigentlich so wahrscheinlich das größte Quantencomputing-Unternehmen, das keinen eigenen Quantencomputer hat. Weil mit Nvidia Quantencomputer, also Ergebnisse von Quantencomputer simuliert werden können. Das heißt, entsprechend, was heißt das dann eigentlich so genau? Und wie funktioniert das genau? Also klar, man kann ja sich die Logik, die Quantencomputer mit dem Quantencomputer arbeiten, simulieren und dann entsprechend mit den additionellen, in Anführungszeichen, Prozessoren verarbeiten. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich länger dauert, um diese Ergebnisse zu erzielen, aber kann schon mal demonstrieren, wie die Funktionsweise potenziell von Quantencomputer ist. Mhm. Und genau, und da frage ich mich, wird irgendwann mal Nvidia da rein investieren? Tun sie da was? Also anscheinend bisher nicht. Und wie wird dann im Zweifel die Welt irgendwann mal aussehen für Nvidia, wenn da nennenswerte Fortschritte erreicht werden? Im Moment dümpelt das immer noch so im Bereich der, ja, wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Ja, aber noch so ein paar Eckdaten. Also der aktuelle Chip, dieser H100, was ja so der leistungsfähige Chip der aktuellen Plattform ist, der im Vergleich zu dem, was jetzt mit Blackwell dort vorgestellt wurde, da sind die Sprünge nochmal so dermaßen groß, also dass hier die Inferenz, also eben das, was letztendlich dann im Betrieb von solchen Modellen auch erforderlich ist, also wenn ihr eine Abfrage über Copilot stellt zum Beispiel, also auf trainierten Modellen, dann hier eine Response zu bekommen, dass das 30-fach so schnell sein wird, wie bisher möglich, also nicht mal eben so doppelt so schnell oder so, sondern jetzt mit dem neuen Blackwell nochmal so ein Quantensprung dort drin ist und natürlich ähnliche Dimensionen auch fürs Trainieren dieser Modelle. Also das ist anscheinend tatsächlich nochmal ein Riesensprung, den diese Blackwell-Kategorie nochmal über die jetzt schon ohnehin weitführende H100 dort erreichen wird. Also von daher kein Wunder, dass sich natürlich nach dieser Konferenz auch die Analysten überschlagen haben. Ja, alle, die eh schon Buy-Ratings mit sehr hohen Zielen, was die Kursentwicklung von Nvidia angeht, hatten, haben jetzt nochmal nachgelegt und hier nochmal ein paar hundert Dollar pro Aktie draufgelegt und dort nochmal. Also ist schon fast langweilig, ja, weil irgendwie das Sky is the limit und wenn das erreicht ist, dann geht es trotzdem noch weiter. Also das ist so aktuell dort die Situation und ja, so ein Blackwell soll ja dann auch so wie ein gehobener Mittelklassewagen als Kosten irgendwie 40.000 oder 50.000 ein so ein Blackwell-Prozessor.
Weiß man eigentlich noch nicht so ganz genau, der hat ja erstmal was rausgehauen und meinte so, nee, eigentlich ist der Preis noch nicht fest, aber so in diese Richtung könnte es werden, ja.
Das können die ja dann auch, wenn du der Einzige bist, der das anbietet und alle das haben wollen, dann ja, könntest du ja tatsächlich das auch umdrehen und sagen, guck mal, wer zahlt mir am meisten? Und das werden sie wahrscheinlich aber nicht machen, weil sonst würden höchstwahrscheinlich sämtliche GPUs in Saudi-Arabien landen und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das waren nur noch so ein paar Side-News, die auch vergangene Woche waren, wo Saudi-Arabien bekannt gegeben hat, dass sie 40 Milliarden dort in den, ja, in Investments rund um AI stecken wollen. Und da steht natürlich ganz vorne in der Reihe, wer? Mark Andreessen mit Andreessen Horowitz, die sich dort andienen, doch gerne davon zu profitieren. Also das ist natürlich jetzt gerade da so die Entwicklung, wo, ja, wann war das? Ein paar Jahre zurück, wo in der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul ein Journalist zerstückelt wurde.
Jamal Khashoggi.
Tatsächlich, ja. Und alle gesagt haben, oh, mit Saudi-Arabien arbeiten wir nicht mehr zusammen. Das hat sich ziemlich schnell jetzt in Wohlgefallen aufgelöst, wenn 40 Milliarden dort, dort stehen. Und ich bin gespannt, wie sich das dort dann weiterentwickelt. Also, und wie dann auch diese Chips nachher dann zugeteilt werden. Also, das ist ja auch eine interessante Aufgabe. Wer eigentlich dann, kriegen die ganzen Hyperscaler das, kriegen bestimmte Länder das, kriegen das Research-Organisationen? Also, das ist ja durchaus auch ein interessantes ökonomisches Thema.
Auf jeden Fall, ja. Ja, das ganze AI-Thema ist insgesamt ein interessantes ökonomisches Thema und zwar auf sehr vielen Ebenen. Und jenseits von Nvidia gab es ja noch eine weitere News, die in der vergangenen Woche die AI- und Tech-Welt ziemlich erhitzt hat. Und zwar kam erstmal so eine Nachricht, wo ich mich dann gleich gefragt habe, habe ich was falsch gelesen? Was ist da los? Mustafa Süleyman geht zu Microsoft und wird da Consumer AI leiten. Und ich dachte so, hoppla, der war doch gerade noch bei Inflection und Inflection, also der hat mitgegründet und Inflection hat doch gerade vor kurzem ein neues Modell rausgebracht und auch vor nicht so langer Zeit Geld geraced. Und da auf einmal geht er und ich dachte so, okay, was passiert da? Und dann nach und nach kamen nämlich weitere News. Es geht nämlich nicht nur Mustafa Süleyman zu Inflection, sondern auch die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Inflection gehen auch zu Microsoft. Und dann kamen noch weitere Neuigkeiten, was denn ja auch den Investoren von Inflection nochmal gezahlt wird und dass Microsoft dann wiederum Teile von Inflection lizenziert. Und dann war es klar, okay, da will jemand eigentlich eine Akquisition vornehmen, ohne eine Akquisition vorzunehmen.
Ja, und das hat natürlich eine ziemlich große Tragweite, weil Süleyman dieses Unternehmen Inflection AI wohlgemerkt mit sicherlich einem der prominentesten Gründer, VCs zwischenzeitlich und Milliardäre aus dem Silicon Valley, Reid Hoffman, also dem Gründer von LinkedIn, gegründet hatte und gleich zu Beginn 1,3 Milliarden, das ist jetzt nicht irgendwie die Bewertung, sondern das ist die Kohle, die er eingestrichen hat.
Das Pre-Seed.
Kleine Cash-Injection. Und interessanterweise vor nur 9 Monaten nochmal 125 Millionen zusätzlich bekommen hat. Also insgesamt ja eine ganze Menge Geld, was da schon reingeflossen ist. Und deswegen war das jetzt schon sehr überraschend, weil Inflection AI ja schon auch als ein vor dem Hintergrund der Prominenz Süleyman wiederum einer der Gründer von DeepMind, was ja von Google dann akquiriert wurde. Also sicherlich die in mehreren Ebenen prominentesten Köpfe, die da so unterwegs sind, dass jetzt hier so ein Deal plötzlich zustande kam und das im Umkehrschluss dann ja wiederum bedeutet, dass Inflection jetzt eigentlich toast ist. Also wenn das gesamte Tech-Team dort rüber migriert, dann, ja, was bleibt dann noch übrig? Übrig bleibt dann so auf der Seite von Inflection noch Reid Hoffman tatsächlich. Wobei das wahrscheinlich auch mehr, ja, so ein bisschen Face-Saving-Geschichte ist. Man sagt jetzt künftig, würde Inflection AI keine eigenen Models und Bots mehr bauen. Also was Inflection AI ja als Hypothese hatte, dass sie ein Personal Intelligence, also dafür die Abkürzung PI, dort kreieren, was consumer-focused ist. Das heißt, jeder Mensch der Welt würde künftig seinen eigenen Chatbot haben, der ihn oder sie kennenlernt und dementsprechend dann auch personalisiert über sämtliche Devices, der eine Agent ist, mit dem man dann so interagiert. Und ich frage mich, ob vielleicht hier die Vision, also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es früher oder später auch so sein wird. Vielleicht sind sie ihrer Zeit einfach auch noch ein bisschen voraus, weil was man halt gesehen hat auf der Konsumerseite, hat es tatsächlich nicht den Demand danach gegeben. Mhm. Also man hat jetzt, insgesamt ist man auf 1 Million dort gekommen an Monthly Active Users, was im Vergleich sehr gering ist. Also dieses Modell ist erstmal gefailt, was jetzt auch der Hintergrund natürlich dieser ganzen Geschichte ist, dass man jetzt sich überlegt hat, wird man jetzt weiter noch ein paar hundert Millionen dort reingießen und hoffen dann, diesen Consumer Space zu gewinnen, oder hackt man das erstmal ab und setzt darauf, worauf die meisten setzen, eigentlich Business Facing, also B2B AI Solutions dort irgendwie zu etablieren.
Also was ich, also eigentlich, ne, ich habe mir das Paya auch so ein bisschen angeschaut und ich fand, es waren viele Ansätze sehr spannend, aber irgendwie so diese Value Proposition und diese klare Go-to-Market war irgendwie nicht so richtig gegeben, weil sie erstmal mit dem angefangen haben, was du gesagt hast, so eine Personal AI, was man sich noch nicht so richtig vorstellen kann, weil man diesen Nutzungskontext irgendwie für sich noch nicht sieht, weil das Ding kann ja nichts machen. Das kann dir eigentlich nur Fragen beantworten. Ja, also inwiefern ist es eine Personal AI? Und dann haben sie irgendwann mal angefangen mit diesen unterschiedlichen vorgeprompteten Einstiegen, von dem ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche berichtet habe, als ich das neue Modell an den Markt gebracht haben. Das fand ich dann wiederum irgendwie interessant, weil die ja so sehr konkrete Use Cases dort hatten. Aber ja, da haben sie offenbar nicht genug Interessenten oder auch nicht klar genug positioniert. Was ich auch noch irgendwie spannend fand, wie zum Teil echt so in Foren so der Mustafa Süleyman gegrillt wurde aufgrund von dieser Entscheidung und dann in Kombination mit der Tatsache, dass er Ende des Jahres noch sein Buch rausgebracht hat und dann meinten viele so nach dem Motto, ey, du startest jetzt gerade eine Firma, sammelst irgendwie fast 2 Milliarden Startkapital, verprasselst sozusagen das Geld ohne nennenswerten Erfolg in 9 Monaten und nebenbei machst du ein großes Promo für dein eigenes Buch. Das ist natürlich von der Seitenlinie ja immer einfach so zu kommentieren und zu sagen, was da, dass er quasi dann im Alleingang schuld ist an dem Failure des Unternehmens, weil er dem nicht die ausreichende Aufmerksamkeit halt quasi geschenkt hat, ja.
Naja, also ich meine, man muss es sich auch anschauen, wohlgemerkt hatten sie kleine Korrektur, diese 1,3 Milliarden, die sie nochmal geraced haben, das war tatsächlich vor 9 Monaten. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass jetzt irgendwie diese 1,3 Milliarden auch nicht komplett verbrannt sind. Man weiß ja auch in der Regel nicht, in welcher Form das dann war, ob das dann auch Klar. wiederum Credits bei irgendwelchen Hyperscalern sind und so weiter. Also es ist ja in der Regel immer so eine Mischung gewesen, gerade wenn man sich anschaut, wer dort auch investiert hat. Unter anderem Nvidia war einer der Investoren.
Und Microsoft
Bill
auch.
Bill Gates,
ne?
Und Microsoft auch. Also von daher ist jetzt auch nicht davon auszugehen, dass sie jetzt schon diese ganzen 1,3 Milliarden verbrannt haben. Vor allem auch, wenn man sich anschaut, was jetzt bei The Information rausgekommen ist, weil es haben sich dann natürlich viele gefragt, also es kommt einfach so eine News raus, dass eigentlich dieses Kernteam einfach mal zu Microsoft übermarschiert ist. Da würde doch jeder Investor sagen, ja, schön, dass ihr das so macht, aber ich habe dort eine ganze Menge Kohle investiert. Ich überziehe euch jetzt mal mit Klagen, weil das geht ja gar nicht. Also von daher kann man davon ausgehen, dass hinter den Kulissen natürlich schon eine ganze Menge passiert ist. Und Step One, Reid Hoffman ist unter anderem im Board von Microsoft.
Klar, LinkedIn wurde ja an Microsoft verkauft, ja.
Und von daher, das sind so die anderen Sachen, die so neben den Vorwürfen, von denen du gerade gegen Süleyman gesprochen hast, auch so ein bisschen reingebracht werden, dass hier Reid Hoffman so ein bisschen Sweetheart-Deals für sich selber macht. Ich meine, er ist ja auch zentraler Investor dort in dieser ganzen Geschichte gewesen. Das lief ja über zunächst mal in-house entwickelt über den VC, wo er eine Zeit lang dann eben gearbeitet hat, bis er sich dann entschieden hat, das jetzt Fulltime mit Inflection zu machen. Und Greylock, das war der VC. Und dass er jetzt seine Position im Board bei Microsoft jetzt irgendwie ausnutzen könnte, um diesen Deal einzutüten, um dann wiederum Geld zurückfließen zu lassen, weil es bei The Information eben erschienen ist, dass damit ein Deal verbunden ist, 650 Millionen, die Microsoft jetzt garantiert, die für ein non-exclusive Licensing von der Technologie, also sprich, eigentlich will man mit der Technologie die ja nicht wirklich was anfangen, sondern man will halt das ganze Team haben. Aber man verpackt es jetzt halt so, dass die Investoren, die bei Inflection investiert hatten, darüber dann Rückfluss bekommen und eigentlich für ihre Investments dort entschädigt werden. Also sie kriegen zumindest, so kann man davon ausgehen, die Kohle, die sie investiert haben, zurück. Sie kriegen jetzt wahrscheinlich nicht das Multiple, was sie sich erhofft hatten. Aber okay, das scheint wahrscheinlich hinter den Kulissen dort so ausgehandelt worden zu sein. Und damit hat Microsoft jetzt das erreicht, was sie ja schon mal zwischenzeitlich mit OpenAI und dem ganzen Team dahinter versucht hatten, nachdem Sam Altman dort vom Board gefeuert wurde und dann Microsoft angeboten hatte, ach ja, übrigens, das ganze OpenAI-Team kann einfach direkt zu uns rüberkommen. Und ja, jetzt haben sie halt quasi das ganze Inflection-Team eigentlich mit solchen Stars dabei wie Suleiman, der DeepMind gegründet hat. Also und schiffen dort an diesem Problem vorbei. Und das wird sich künftig wahrscheinlich auch eine Wettbewerbsbehörde nochmal genauer anschauen. Da laufen ja schon Ermittlungen auch, was die Beteiligung von Microsoft dort an OpenAI angeht, ob nicht Microsoft auf diesem Wege die Unmöglichkeit einer Akquisition eines solchen Unternehmens, weil sie halt schon so mächtig sind, dadurch umgehen, dass sie halt solche Deals eintüten, also sprich so ein Acqui-Hire machen, die ganzen Kernleute bei ihnen an Bord landen, was, naja, juristisch jetzt nicht eine Übernahme ist, also dementsprechend auch nicht der Kontrolle einer Wettbewerbsbehörde unterliegt. Aber de facto kann man sich halt schon überlegen, ist es nicht wirklich das, was dort eigentlich passiert? Und da wird auch dieses ganze Wettbewerbsrecht ganz neues Land beschreiten müssen, um jetzt zu überlegen, wie man solchen Vorgehen dann auch ja einen Riegel vorschieben kann. Also das ist sicherlich noch, was beleuchtet werden wird.
Ja, weil man kann sich ja auch richtig gut vorstellen, dass das der neue Weg wird, dann Unternehmen zu akquirieren, ne? Nachdem so einige Akquisitionen nicht erfolgreich waren, nicht aufgrund von den Behörden nicht übers Board gehen konnten. Und klar, das wird wahrscheinlich schon stark von der Größe des Unternehmens abhängen, weil du kannst ja schwer so ein Acqui-Hire für ein Unternehmen mit irgendwie paar tausend Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wahrscheinlich tun. Das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren und je nachdem, was du an diesem Unternehmen tatsächlich haben willst. Aber in solchen Fällen, ziemlich smart gemacht, Microsoft.
Definitiv. Und was sich wahrscheinlich juristisch auch noch ein paar Leute genauer anschauen werden, da war vergangene Woche auch so ein Interview jetzt zum Thema OpenAI von Mira Murati, die CTO von OpenAI, rausgekommen vom Wall Street Journal. Und sie wurde dort gefragt für dieses Sora-Modell, was, da geht's ja um die Erstellung von Videos, genau, worauf das trainiert wurde. Und dann wurde sie ganz konkret gefragt, okay, sind da Videos von YouTube verwendet worden? Und man muss sich das Video einfach mal anschauen. Also abgesehen von der Aussage, verbalen Aussage, der Gesichtsausdruck von ihr, also die Mundwinkel schoss nach unten und sie war ziemlich aus der Bahn geworfen von dieser Frage, was dann doch schon überraschend war, weil so eine Frage, was da beim Training dahinter liegt. Also darauf hätte sie eigentlich vorbereitet sein müssen.
Und diese Antwort, I don't know, hat ihm keine abgenommen, so richtig halt so, ne? Sondern so, es war eher, I know, but I don't know what to say.
Man sah ganz klar bei ihrem Kopf das Rattern, weil es läuft ja natürlich auch von verschiedenen Seiten, laufen ja Verfahren gegen OpenAI, was Trainingsdaten angeht und Verwendung von Daten. Und das sah man so in Sekundenbruchteilen ihr durch den Kopf gehen. Ich darf jetzt nicht sagen, dass genau diese Daten dort drin sind fürs Training, weil dann direkt die nächsten Klagen auf mich zukommen werden. Also ob Google das halt so cool findet, dass YouTube-Videos dort zum Beispiel einfließen oder so. Also von daher hat sie da bewusst keine Aussage zu gemacht. Man kann natürlich klar wissen, dass sie wahrscheinlich schon ziemlich genau weiß, was dort reinfließt, aber sie konnte dazu halt keine Aussage machen, aber die Antwort war dann ziemlich unsouverän. Also von daher, da ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Medientraining dort notwendig und da dann so verklausulierte Antworten zu geben, die keine Antworten sind, aber zumindest dann ja etwas souveräner rüberkommen. Also das war noch so ein Aufreger, der dort vergangene Woche durch das Internet schwappte und natürlich auch zusätzliche Fragen aufwerfen wird, wie es mit diesem Gerichtsverfahren dann künftig auch so verlaufen wird und welche Klagen dann auch noch überall so anstehen bezüglich Trainingsdaten.
Ja, und wo du bei OpenAI bist, Da gab es ja auch ein langes Interview von Lex Fridman mit Sam Altman, in dem es, dem ich mir natürlich in der Gänze nicht angetan habe, weil ich werde immer depressiv bei Lex Fridman. Und außerdem war es...
Und dann noch kombiniert mit Sam Altman, ja, die beide so total emotional ihre Dialoge gestalten.
Also ich brauche da immer so eine kondensierte Fassung sozusagen. Und da ging es ja unter anderem ja auch um GPT-5, das angeblich irgendwann mal dieses Jahr auch noch kommen soll. Und da wurde auch versucht, noch ein bisschen aus dem Sam Altman rauszukitzeln, wie das ja, wie das mit Q-Star aussieht. Und dazu hat er nur gesagt, wie hat er das gesagt, so zu dem Zeitpunkt wollen sie jetzt noch nichts darüber berichten. Oder so, I'm not yet at liberty to say, oder sowas in die Richtung.
Und Q-Star ist was nochmal?
Das AGI-Projekt sozusagen, das die künstliche generelle Intelligenz von, auf die ja OpenAI ja immer darauf hinarbeitet, hinsteuert. Ja, und hinsteuert, genau. Mhm.
Aber Sam Altman kriegt das immer ganz gut hin. Gleichzeitig das Gefährlichste, was überhaupt ansteht, also AI und das ganze Gefahrenpotenzial einerseits aufzuzeigen, aber gleichzeitig dann auch zu sagen, ja, aber bei uns ist es ja in sicheren Händen. Also das möglichst langweilig eigentlich darzustellen, was das möglichst tiefgreifende Potenzial der ganzen Geschichte ist.
Ja, außer das passt ihm gerade. Dann warnt er von den Risiken.
Naja. Ja, aber die AI-News ging vergangene Woche Schlag auf Schlag natürlich weiter, und zwar diesmal aus dem Hause Apple. Und Apple hatte ja angekündigt, dass wahrscheinlich im Sommer, Herbst auf der Entwicklerkonferenz oder der Produktpräsentation ganz große Announcements von Apple kommen werden zum Thema AI. Bisher war AI bestimmt über lange Zeit ja von Cook nicht wirklich als Wort in den Mund genommen worden. Jetzt brauchen sie anscheinend ja auch so ein bisschen den Zauberstaub von AI. Und
haben ja auch schon ein Paper veröffentlicht zum multimodalen Language Model.
Genau, an dem doch deutlich wird, dass Apple jetzt auch nicht nur am Schlafen ist, sondern hinter den Kulissen eine ganze Menge passiert. Da ging es natürlich wieder um Benchmarks und dass sie mit ihrem LLM auch schon viel weiter sind als viele andere und so weiter. Das Übliche. Aber was dann für viele Schlagzeilen gesorgt hat, ist, dass sich herauskristallisiert, dass Apple wahrscheinlich jetzt Gemini nutzen wird, um AI auf die ganzen iPhones zu bringen. Also sprich, Gemini aus dem Hause Google, da kennt man ja schon so andere Partnerschaften, ja, wo Google jedes Jahr hohe zweistellige Milliardenbeträge an Apple überweist, um die voreingestellte Suchmaschine zu sein, obwohl Google für Apple offiziell ja der Antichrist ist, weil sie halt Daten verkaufen. Aber wenn Google halt eine ganze Menge Geld zahlt, dann ist es nicht so ein Problem. Dann dürfen sie trotzdem auf den ganzen Apple-Devices sein. Also da.
Und da, gerade bei dem Punkt, Alexander, da dachte ich mir auch schon, okay, und dann soll Gemini, was ja auch jenseits von diesem Datenproblematik, so mit so anderen Issues im Moment behaftet sein, da lässt Apple Gemini ran? Also es ist jetzt auch noch nicht bestätigt, ne? Bisher ist es eigentlich eher ein Gerücht.
Ja, aber von so vielen Seiten, wie das berichtet wurde, kann man schon davon ausgehen, dass da was dran ist. Aber klar, offiziell hat es weder Google noch Apple bestätigt. Aber als diese News rauskam, ist gleich mal die Aktie von Alphabet um 7% nach oben geschossen. Und Apple.
Und die von Apple nach unten?
Nee, von Apple auch 2,5% nach oben gegangen. Okay. Also von daher, da stellen sich halt viele die Fragen, wenn jetzt Apple sowas Revolutionäres angekündigt hat, was AI angeht, ja, ist es realistisch, dass sie selbst das alles bis dahin bauen werden? Natürlich ist Apple wahrscheinlich die geheimniskrämerischste Company von diesen ganzen Big Techs, also die überraschen ja gerne den Markt und zeigen dann Sachen auf, ohne lange dort offiziell zumindest darauf hinzuzeigen, woran sie dort arbeiten. Also wer weiß, was jetzt wirklich dort hinter den Kulissen alles läuft. Aber ja, jetzt mit einem schlechten Modell oder diesen Fehler zu wiederholen, den sie mit Maps damals gemacht haben, wo sie eben Google Maps aus dem App Store quasi schmeißen wollten und dann das Apple dort mit den eigenen Maps rauszugehen, was ja ein totales Desaster war. Mittlerweile sind die Apple Maps ja echt super geworden auch. Teilweise, viele sagen, sogar an Google vorbeigezogen. Aber das war natürlich ein absoluter Rohrkrepierer am Anfang, weil die so schlecht waren. Das heißt, wenn Apple jetzt das Gleiche hinlegen würde bei AI, auf diesem Event dann irgendwas rauskommt, wo alle so sagen, meh, dann wäre es natürlich ziemlich schlecht für Apple und dementsprechend scheint man sich hier absichern zu wollen, dass man zumindest hier mit State-of-the-Art AI, Gemini, hier dann auch punkten kann. Aber das stellt genau diese Fragen, ja. Also einerseits, was das Geschäftsmodell angeht, ja. Also wahrscheinlich kann mir vorstellen, dass Apple hier nicht zahlen wird für, sondern dass eher Google dafür zahlt, das eingestellte System zu sein, weil das kam in diesem Artikel dann auch raus. Apple natürlich auch Gespräche mit OpenAI führt. Also von daher, Apple vielleicht die existierenden großen Player versucht so ein bisschen gegeneinander auszuspielen und zu sagen, wie viel Geld können wir denn jetzt von denen nochmal extracten? Also so ähnlich wie so ein Deal vielleicht bei Suchmaschinen aussieht, wo man auch sagt, ich könnte auch Bing reinnehmen, aber okay, damit Google voreingestellt ist, dann zahlen die mir halt 18 Milliarden im Jahr oder jetzt mittlere 20 Milliarden sogar. Vielleicht ähnliches bei AI, weil die ganzen Daten von Apple-Kunden wiederum natürlich fürs Training auch super relevant sind, aber sich gleichzeitig die Frage stellt, das würde ja diametral gegen das eigentliche Versprechen von Apple gehen, was die Daten der Nutzer angeht. Und kann man dann lokal auf den iPhone die Dinger laufen haben? Da ist das Modell wahrscheinlich auch zu groß, dass es möglich wäre.
Ja, da gibt es ja andere Modelle, ne? Das hat ja, Google hat ja so kleine Modelle für eben die mobile Endgeräte, also vor allem jetzt natürlich für Android, haben sie ja schon rausgebracht. Ich habe jetzt vergessen, wie sie heißen, weil die alle irgendwie natürlich unterschiedlich heißen. Mhm. Aber dafür gibt's ja ein spezielles Modell. Aber eben, da finde ich ja auch die große Frage der Daten und damit im Zusammenhang natürlich auch die Tiefe der Integration. Ja, ist es jetzt einfach nur so eine AI-App, naja, whatever, die jetzt als Default da ist, dass du jetzt nicht extra ChatGPT installieren muss, sondern das ist ja quasi als eine der vorinstallierten Apps. Oder hast du das wirklich auf, sagen wir mal, so Betriebssystemebene, was meines Erachtens das Einzige wäre, was jetzt hier wirklich Sinn ergeben würde, wenn du die AI quasi als Teil des Betriebssystems de facto hast und somit damit Sachen halt ausführen kannst, zum Beispiel über Apps hinweg und so weiter. Also das, was eigentlich ursprünglich der Plan quasi mit Siri war, bevor sich das als ein Rohrkrepierer erwiesen hat, ja.
Und genau dazu gibt es auch so unterschiedliche Beleuchtungen. Also viele feiern natürlich jetzt diese mögliche Partnerschaft da zwischen Apple und Google und zeigen die Potenziale auf, die da existieren. Ich habe aber auch einen Artikel gelesen, der sehr kritisch damit umging, natürlich einerseits aus dieser Datenperspektive, aber andererseits auch aus der Perspektive, die vielleicht auch so ein bisschen aus den Erfahrungen mit Inflection AI stammt. Also, dass Consumer jetzt nicht wirklich ein großes Interesse haben, diese Sachen zu nutzen. Jetzt kann man natürlich sagen, und dann wird in diesem Artikel darauf verwiesen, schaut euch doch mal Siri an, das benutzt ja keiner. Da würde ich dann aber mal sagen, naja gut, also wenn das Ding halt einfach so schrottig ist, wie Siri halt ist, vielleicht nutzt es deswegen auch keiner. Das heißt, wenn vielleicht das ein besseres ist, und da hatten wir in der letzten Folge auch schon drüber diskutiert, dass Apple hier eigentlich einen kompletten Neustart machen muss, also das existierende Siri inklusive des Namens am besten wegschmeißen muss, damit es wirklich eine weitere Chance bekommt. Und diese Chance würde jetzt ja damit mit Gemini bestehen. Und mal gucken, ob Apple das dann so integrieren kann, dass es dann auch auf der Consumer-Seite wirklich zum Erfolg wird. Weil, wie gesagt, Inflection AI, aber auch Copilot, wie es von Microsoft dort integriert wurde und auch die Consumer-Nutzung von OpenAI, die ist nach so einem großen Jump am Anfang eher seitwärts gelaufen. Also ist jetzt nicht bei den meisten Nutzerinnen und Nutzern zu einer täglichen Integration in ihren Workflow geworden, dass sie dort tatsächlich irgendwelche Chatbots dann benutzen. Also von daher ist immer noch so die Frage, wie wird der Formfaktor dort gefunden, das zu einem integralen Bestandteil dann auch tatsächlich zu machen? Und in welchem Kontext?
Aber das ist ja nicht das einzige Thema, mit dem sich Apple im Moment beschäftigt, sondern sie haben auch mal wieder ein kleines regulatorisches Problem.
Tatsächlich ein ziemlich großes sogar. Und da wurde vergangene Woche jetzt die Klage vom DOJ, also Department of Justice, gegen Apple vorgebracht in den USA. In der EU laufen da ja schon verschiedene Sachen ohnehin. Und Apple hat ja immer wieder Probleme mit Epic, damals mit Epic Games, dann mit Spotify und der 2 Milliarden Strafe aus der EU, jetzt also auch in den USA, wo ein Antitrust-Verfahren jetzt angestrengt wird, was wirklich es mit dem Verfahren aufnehmen kann, was gegen Microsoft geführt wurde. Also in dieser Dimension, und zwar gibt es zentrale Bereiche, die Apple hier vorgeworfen werden, und die kann ich mal ganz kurz nennen. Das eine, da musste ich mich aber so ein bisschen an den Kopf kratzen, Suppressing Super Apps, also da wurde unter anderem in diesem Vorwurf oder in dieser Klageschrift jetzt gesagt, dass eben Apple, und der Beweis dafür sei WeChat, in der westlichen Welt dafür sorgt, dass eben solche Super-Apps, also Apps, über die ich dann Essen ordern kann, meinen Chat habe, zahlen kann, also alles integriert ist, wie man es aus China in WeChat kennt, dass das in der westlichen Welt nicht wirklich passiert sei, und das wird quasi Apple so ein bisschen angelastet, weil die das unterdrücken. Und da muss ich mich schon fragen, das ist jetzt eine Hypothese, also ob das jetzt wirklich der Grund ist, weswegen Super-Apps hier im Westen noch nicht entstanden sind, nur weil es genau in der ganzen Welt zwei Super-Apps gibt, die im asiatischen Raum unterwegs sind, halte ich jetzt nicht so für stichhaltig. Aber es gibt noch andere Punkte, die dort genannt werden, Suppressing Cloud-Streaming-Game-Apps. Also da geht es eben genau um solche Themen, dass hier ja so Cloud-Streamer, Roblox zum Beispiel, dass sie nicht die Games im App Store haben dürfen, die in der Cloud gestreamt sind. Und das kann zwei Gründe haben, die Apple hier natürlich dran stören. Einerseits, was dann die In-App-Purchases angeht, also wenn ich in der Cloud bestimmte Sachen anbiete und hier unterschiedliche Games noch aktivieren kann, deswegen wird es bei Roblox, diese ganze Sammlung von Games, wird jetzt auch nicht als separates Game dort drin vermarktet. Das ist sicherlich schon ein Punkt, ja, dass Apple hier mal mitverdienen kann und deswegen das verhindern will. Und natürlich, wenn die Games Cloud gestreamt sind, potenziell auch die Möglichkeit besteht, viel der besonders intensiven Arbeiten, die jetzt so von Kalkulationen ablaufen müssen, in der Cloud ablaufen zu lassen. Was natürlich das Erfordernis, mir möglichst schnell ein neues iPhone zu kaufen, weil die Hardware dort nicht mehr ausreicht und damit ja die iPhones vielleicht länger halten würden und noch leistungsfähig genug wären. Und das ist sicherlich auch was, was nicht im Interesse von Apple liegt. Also diesen Punkt halte ich schon für ein bisschen stichhaltiger. Weiterer Punkt ist dann Prohibiting Third-Party-Apps from sending or receiving carrier-based messages. Da geht es um diese ganze Blue-Bubble-Thematik, die in großer Diskussion war. Also iMessage, und wie interoperabel ist jetzt iMessage auch mit anderen Message-Diensten? Und da gibt's die prominenteste Antwort von Tim Cook mal auf ein Event, wo er gefragt wurde von einer Mutter, dass es ja problematisch sei, dass sie mit ihrer Tochter nicht über iMessage kommunizieren könne, weil die ein Android-Phone habe. Und dann hat Tim Cook nur geantwortet, naja, dann kauf ihr halt ein iPhone. Das ist genau wahrscheinlich die.
Das war der Sohn, der iPhone hatte, und die Mutter, die eben Android hatte. Und da meinte er, buy your mom an iPhone.
Oder so rum. Anyway, aber der Punkt halt der ist, dass hier ja eigentlich schon ziemlich klar wird, naja, Apple versucht die Leute bewusst locked in diesem Ökosystem zu halten und begründet es immer damit, dass sie halt sagen, naja, es geht ja um Security der Nutzer. Bloß das Problem ist halt, wenn ich aus Apple heraus mit anderen dann eben nicht über iMessages und nicht über andere Message-Services, die auch end-to-end encrypted sind, kommunizieren kann, sondern in USA ist es dann auch gängig noch eben SMS zum Beispiel. Und SMS ist natürlich viel unsicherer als diese anderen Services. Also von daher greift dieses Argument von Apple dort eigentlich nicht, weil wenn sie wirklich an der Security des Messaging der eigenen Nutzer auch interessiert wären, dann würden sie auch diese Interoperabilität eher anbieten, als jetzt als Alternative quasi nur zu ermöglichen, na dann schick halt eine SMS. Das ist von daher, hinkt dieses Argument da von Apple so ein bisschen. Ja, dann gibt's noch weitere Argumente wie Suppressing Key Functions of Third-Party Smartwatches, also dass eben andere Smartwatches nicht so leicht sich integrieren lassen. Da kann man grundsätzlich davon sprechen, auch überhaupt was andere Hardware dort angeht. Ja, auch Kopfhörer, die jetzt nicht von Apple sind, die mit Bluetooth dann häufig Schwierigkeiten haben und so gut interagieren können mit den iPhones. Und das Thema, was natürlich auch in der EU schon vorangetrieben wurde, Denied User Access to Digital Wallets, also diese ganzen RFID, Apple Pay, dass Apple Pay dort so nach vorne gestellt wird. In der EU hat man da jetzt ja schon eine Regelung gefunden, weil das ja schon als illegal erklärt wurde. und diese Schnittstelle entsprechend auch anderen geöffnet werden muss. In den USA ist es noch nicht der Fall. Also das sind so die Kernpunkte, die dort vorgebracht werden. Aber die ganz zentrale Frage, die sich dahinter stellt, wenn es eine Monopolklage ist, dann muss der Klagende, also hier das Department of Justice, natürlich erstmal demonstrieren, dass es sich um ein Monopol handelt, im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt muss es dann beweisen, dass dieses Monopol zum Nachteil der Nutzerinnen oder zum Nachteil von Innovationen ausgenutzt wird. Und da kann man sich eben schon fragen, man gibt dort an, dass der Marktanteil von Apple 60% betritt. Also bis zu 70% bei High-End-Smartphones. Das definieren sie auch extra nochmal aus. Aber das sind beides halt Größen, wo man sich halt schon fragen kann, okay, ist es jetzt wirklich ein Monopol? Also es gibt ja Android. Und wenn man jetzt auch den Markt sich anschaut über die USA hinaus, da hat Android ja noch eine viel größere Verbreitung. Also kann man dort wirklich von einem Monopol sprechen? Und das ist sicherlich auch einer der wackeligsten Füße, auf denen diese Klage gegen Apple jetzt steht. Was ist eigentlich der Markt und existiert dort ein Monopol? Und im zweiten Punkt, welche Maßnahmen ergreift dort Apple, um dieses Monopol zum Nachteil der Nutzer aufrechtzuerhalten?
Ja,
aber
spannendes Thema.
Sicherlich wird dort jetzt natürlich in diesem Verfahren, und das hassen Unternehmen und gerade so ein Unternehmen, was so secretive wie Apple unterwegs ist, am meisten, dass im Rahmen eines solchen Verfahrens natürlich Unmengen von Dokumenten jetzt gesichtet werden und E-Mails und die interne Kommunikation von Apple und all diese Sachen, die Apple natürlich nicht gerne in der Öffentlichkeit hat. Das hat man ja schon in den anderen Verfahren jetzt gesehen, gegen Spotify und Epic Games, was dort alles rausgekommen ist. Also von daher, das ist sicherlich nicht zum Vorteil von Apple, dass jetzt dieses Verfahren dort läuft und viele Ressourcen auch binden wird und viele unliebsame Sachen zum Vorschein bringen wird.
Ja, werden wir weiter beobachten. Und wo wir nochmal bei eben Apple und Google waren, da kam ja auch aus dem Hause Google, kam ja auch aus dem Hause Google gab es ja auch noch zwei Punkte, die vielleicht interessant sind, natürlich in dem Gen-AI-Kontext und zwar aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Also für mich als sowohl Daten- als auch Fußballfan, interessante Entwicklung, heißt Tactic AI von Google DeepMind, indem sie mit Liverpool einen Piloten gefahren sind, der für Fußballtrainer quasi eine datengestützte AI-Assistenz, also sie nennen das sogar so ein Co-Pilot, Coach-Co-Pilot, ja, indem man zum Beispiel bestimmte Vorhersagen, hier wurde besonders dargestellt hinsichtlich der Eckenausführung. Also wie musste das ausgeführt werden, unter welchen Konditionen, wer bekommt dann den Ball und so weiter und so fort. Und damit so unterschiedliche Szenarien für die Ausführung von Standards. Und dann geht es natürlich um viel, viel mehr. Und ich finde es halt sehr interessant, weil von der strategischen Perspektive ist Fußball schon ein relativ komplexes Spiel mit sehr vielen Abhängigkeiten, sowohl taktischer Natur als auch natürlich, wenn es um die Daten der einzelnen Spieler geht, ja, also auch Gesundheitsdaten, Ermüdungsdaten und so weiter. Und dafür ist so ein AI-Copilot für eine Fußballmannschaft schon eine sehr interessante Entwicklung. Und das andere bei Google.
Aber ganz kurz noch dazu, gibt es dann da, also über das Projekt wurde berichtet, gibt es da auch schon konkrete Ergebnisse, also dass man das schon in tatsächlichen Spielen dann auch mit eingesetzt hat und irgendwelche Vorher-Nachher-Vergleiche und Indikationen, welchen Impact das auch schon gehabt hat?
Natürlich ist Fußball dafür jetzt zu komplex, um zu sagen, darauf ist es hinzuzuführen, dass das und das gewonnen wurde. Aber ja, genau, es gab ja auch tatsächlich schon Einsatz in echten Spielen und damit ja auch eine angenommene Verbesserung.
Okay.
Von daher, genau. Also kann man sich im Detail noch mal ein paar Details dazu anschauen, sowohl als Video als auch von dem, was Google dazu selbst gepostet hat.
Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
Genau. Und das andere von Google. Google hat jetzt bei YouTube die Notwendigkeit und gleichzeitig damit die Möglichkeit auch eingeführt, die Videos, die mit Hilfe von AI generiert oder bearbeitet wurden, ja entsprechend zu kennzeichnen. Das heißt, wenn man jetzt das ist gebunden an viele Voraussetzungen. Also natürlich geht es jetzt nicht darum, wenn du einfach nur ein bisschen darauf einen Filter gesetzt hast oder wenn du mit AI das Ding gerade geschnitten hast. Aber wenn Videos grundsätzlich stark manipuliert oder rein mit AI erstellt wurden, müssen sie dann ja entsprechend deklariert werden. Dann ist natürlich die Frage, wie genau das dann auch verfolgt wird und identifiziert. Also da stellen sich natürlich sehr, sehr viele Fragen, aber das ist so ein bisschen der erste Schritt, um dem entgegenzukommen, dass ja tatsächlich mehr und mehr mit KI erstelltes Material eben auf YouTube landet. Und ja, auf YouTube habe ich natürlich ja auch das neueste Video von Neuralink gesehen, in dem ein Patient tatsächlich dargestellt wurde, bei dem Neuralink implantiert wurde, und damit hat er ja auch dargestellt, wie er mit rein seine Gehirnfunktion, der ist nämlich paralysiert vom Hals nach unten und kann seine Hände eben auch nicht benutzen, kann er auf dem Computer zum Beispiel Schach spielen.
Also Neuralink, das von Elon Musk oder einem weiteren Elon Musk Unternehmen entwickelte Gehirnimplantat, so dass dann, da wird tatsächlich dann ein Hardware-Device im Kopf implementiert, was ja dann die direkte Kommunikation mit dem Computer ermöglichen soll und was nach Elon Musks Vorstellung die einzige Möglichkeit für die Zukunftsfähigkeit des Menschen sein wird, weil sich AI so stark weiterentwickelt, dass Menschen eben nur Schritt halten können, wenn sie eine direkte Schnittstelle haben und eben mit den Computersystemen auf diese Weise auch interagieren können und umgekehrt die Computersysteme auch wiederum Daten ins Gehirn zurückspielen können, sodass dann die AI auch zur menschlichen Intelligenz wird, die dort direkt zurückfließt. Also das ist so ein bisschen die Hypothese dann dahinter. Und im ersten Schritt wird es natürlich jetzt bei Menschen dann ausprobiert, die solche Beeinträchtigungen schon haben.
Ja, im nächsten Schritt, das hat ja auch, glaube ich, jetzt Elon Musk gepostet. Von daher muss man das ja auch immer mit so einem gewissen the grain of salt nehmen, dass das natürlich nicht das einzige Ziel ist, dass die Menschen, die paralysiert sind, zum Beispiel irgendwie entsprechend kommunizieren können oder irgendwelche Tätigkeiten in dem Computer erfüllen können, sondern dass man mit Neuralink sich das ja auch erhofft, dass Verbindungen dann entstehen, die den Leuten ja auch eine Bewegung ermöglichen. Wie wissenschaftlich fundiert das ist einfach mal erstmal eine Behauptung von Elon Musk. Von daher, das stellt er sich sicherlich vor. Ob und wann das möglich wird, ist eine andere Frage.
Sobald Self-Driving Cars voll autonom unterwegs sind, glaube ich, wird es dann.
So in etwa, genau, ja.
Ja, vergangene Woche gab es aber noch andere News, und zwar aus dem Umfeld von einem Netzwerk, was wahrscheinlich das am besten von allen Plattformen im Internet abbildet, was Elon Musk sich so mit X und Twitter eigentlich vorstellt. Und zwar möglichst offen zu sein, was die Kommunikation angeht. Und diese Plattform ist Reddit. Reddit, obwohl es von der Anzahl der Nutzer ziemlich überschaubar ist eigentlich, wenn man es mit anderen Social Networks vergleicht, ist es eine der einflussreichsten Plattformen im Internet. Und das hat man auch rund um dieses ganze Thema AI gesehen. Weil wenn man sich mal anschaut, welche Gewichtung dort Reddit-Beiträge zum Beispiel im Training von Daten bei OpenAI zum Beispiel erhalten, sieht man, dass es ein sehr hohes Gewicht hat. Noch höheres Gewicht als zum Beispiel Wikipedia. Also das zeigt so ein bisschen auf, dass Reddit eine Plattform ist, die von ganz vielen Moderatorinnen und Moderatoren gemanagt. Also da gibt es solche Subreddits zu unterschiedlichsten Themen. Und die sind wiederum immer mit einem Moderator ausgestattet. Und dieser Moderator ist jetzt auch nicht von Reddit bezahlt, sondern das sind, ähnlich wie bei Wikipedia, an dieser Community interessierte Leute oder die ihren Wert dadurch beziehen, halt auch so ein Reddit managen zu dürfen oder zu können. Und Reddit hat auch, nachdem es vor vielen Jahren noch ein absolut anarchisches Netz war, was dann auch immer wiederum verglichen wurde mit 4chan, wo ja Pornobilder zum Beispiel dann auch gepostet wurden, die Revenge-Porn waren, also ohne Zustimmung von den dort auf den Bildern abgebildeten Personen, dann ist man irgendwann mal vorgegangen und hat halt gesagt, okay, wir schaffen jetzt eine Grundlage von Sachen, die auf unserer Plattform nicht erlaubt sind. Die ist aber ziemlich weit gefasst, ganz bewusst. Also bestimmte terroristische Themen dürfen dort, solche ohne Zustimmung erfolgten Sexbilder, sowas zum Beispiel und noch so ein paar andere Bereiche. Das ist eigentlich der Floor, der dann geschaffen wurde. Und jetzt auf diesem Floor haben jetzt die ganzen Moderatorinnen und Moderatoren der Subreddits aber wiederum die Möglichkeit, in ihren Subreddits eigene Regeln zu schaffen. Also da gibt es zum Beispiel ein Subreddit, was von indischen Frauen betrieben wird. Und dort ist zum Beispiel die Regel, dass Männer nur am Mittwoch kommentieren dürfen. Also das ist zum Beispiel auch eine Regel, die dann dort eingeführt werden kann und dazu geführt hat, dass sich diese Frauen dort viel offener austauschen können und nicht irgendwelche Trolle die ganze Zeit reinplatzen und diese Kommunikation dort kaputt machen. Also von daher ein ja lustiges Experiment und wirklich so ein bisschen zu den Anfängen des Internets zurückgehen, eine sehr offene Kommunikation dort zu ermöglichen, die noch nicht so von Trollen und Bots und auch von Werbung noch nicht so überflutet ist. Und Reddit ist jetzt an die Börse gegangen und genau dieses, das wurde ja als auch das Problem gesehen, von Werbung noch nicht so überflutet. Die Monetarisierung, wenn man es vergleicht mit anderen Social-Plattformen, ist halt pro Nutzer verschwindend gering. Also da sind natürlich andere Plattformen viel besser monetarisierbar. Wo sich dann halt auch die Frage stellt, das kann jetzt ein Gegenargument gegen ein Investment in Reddit sein oder ein Pro-Argument, dass man halt sagen kann, na gut, dann gibt's aber noch viel Potenzial, das auszuweiten. Und deswegen hat man jetzt auf diesen Börsengang geschielt und tatsächlich, er war am oberen Ende der Preisspanne gepriced und ist am ersten Tag um 48% nach oben geschossen. Also von daher muss man schon sagen, sehr erfolgreicher Börsengang. Am nächsten Tag ging es dann erstmal ein bisschen nach unten wieder, aber trotzdem ist das ein sehr positives Zeichen, weil der ganze IPO-Markt, also der Markt an Börsengängen, der ist ja seit langer Zeit jetzt eigentlich nicht mehr existent. Also weil ja das Umfeld aufgrund der Zinsentwicklung nicht so war, dass hier ein Exit-Fenster über die Börse existierte. Und dementsprechend war dieser Börsengang auch extrem wichtig und vor allem auch der Ausgang. Und das ist sicherlich ein gutes Zeichen. Jetzt kann man drauf schielen, was es für weitere Börsengänge dann bedeuten wird, was dann natürlich auch wieder die ganze Venture Capital und Finanzierungsszene wieder neu beleben könnte, wenn plötzlich diese Exit-Option des Börsengangs dann auch endlich wieder hinzukommt. Ich bin gespannt, wie es da mit Reddit dann so weitergeht, ob sie vor dem Druck der Notierung jetzt an der Börse natürlich auch viel stärker diese Monetarisierung vorantreiben müssen, was in Konsequenz, und das befürchten natürlich viele eingefleischte Reddit-Nutzerinnen und Nutzer, dann dazu führen wird, dass die Qualität ihrer Interaktion auf dieser Plattform nach unten gehen wird, dass sie dann mit Werbung überflutet werden würden. Und was bei Reddit ja auch ein sehr bekanntes Subreddit ist, ist dieses Wall Street Bets, also wo eben Wetten abgeschlossen wurden auf Meme-Stocks und so weiter. Interessanterweise wurde dort absolut gegen Reddit gewettet. Also lustigerweise die Leute, die auf Reddit unterwegs sind, eher diesem Börsengang kritisch gegenüberstehen, obwohl sie auch bezuteilt wurden. Und natürlich hat Sam Altman dort auch seine Finger im Spiel. Sein Anteil wird so auf 613 Millionen geschätzt nach dem Börsengang. Also noch ein bisschen Cash. Gut, dass Sam Altman auch mal ein bisschen Geld bekommt.
Ja, das stimmt, ja.
Aber verkaufen kann das allerdings noch nicht. Ist ja jetzt erstmal Lock-up-Period. 6 Monate müssen die Aktien jetzt ja gehalten werden nach dem Börsengang. Aber ja, mal schauen, wie es sich dort mit Reddit weiterentwickelt.
Ja, und Reddit ist nicht das einzige Unternehmen, das jetzt an die Börse geht. Und als ich von dem anderen gelesen habe, dachte ich, das handelt sich um einen Scherz. Da Truth Social, das ist ja ein anderes weltbekanntes soziales Medium neben Reddit, von Trump gegründet. Und eigentlich kam es mir so vor, als wäre das so ziemlich abgeschlagen in der letzten Zeit.
Ja, das war auch irgendwie so eine News aus einer Mottenkiste, wo ich so dachte, das Ding gibt's überhaupt noch, ja, und es gibt's tatsächlich noch. True Social ist quasi so das Alternativ-Twitter, zu dem ja in der letzten Zeit sowieso eigentlich X geworden ist, also von daher sich die Existenzberechtigung von True Social nochmal ganz neu gestellt hat, aber True Social soll jetzt tatsächlich über ein SPAC an die Börse gehen, noch so ein ja, anachronistische Entwicklung eigentlich, Specs, ja, also gibt's anscheinend dann doch noch. Und wohlgemerkt bei 3,3 Millionen Dollar Umsatz, was sie im letzten Jahr erzielt haben, also 3,3 Millionen, da haben wir ja mit unserer Digitalstrategieberatung fast mehr Umsatz gemacht, dann dort an die Börse zu gehen zu einer Bewertung von, ja, was wird dort kolportiert? 5 Milliarden. 5 Milliarden ist das, was jetzt aktuell die Bewertung ist von diesem Speck, der dann dahinter steht, auf den dieser Reverse Merger dann da eigentlich stattfindet. Das würde bedeuten, dass Donald Trump und die Anteile, die er daran hält, er hält 58% der Company, dort 3,5 Milliarden Dollar mit verdienen könnte.
Dann kann er seine Strafen bezahlen.
Genau, das wird jetzt tatsächlich auch diskutiert, weil er hat ja jetzt so ein bisschen. Er muss ja 500 Millionen dort jetzt an Strafen zahlen für Gerichtsverfahren. Also diese 3,5 Milliarden könnten ihm sehr passend kommen. Wobei auch da hier natürlich das Problem dann existiert, Lock-up Period. Also er müsste die Aktien jetzt erstmal 6 Monate halten. Also von daher dürfte das der jetzt heute am Montag, wir nehmen am Montag auf, fälligen Zahlungen von diesen 500 Millionen nicht wirklich helfen.
Ja, und zu guter Letzt gibt es noch so ein paar Themen rund um China und westliche Welt oder USA, die auch, sagen wir mal, dauerbrisant sind.
Ja, und die haben auf der einen Seite natürlich viel mit Daten zu tun. Da hatten wir ja vergangene Woche auch schon von berichtet, dass es dort in USA so 2 Data Broker gibt, die im Bereich von Autos die Daten weiterleiten in Partnerschaft mit den Automobilherstellern direkt an Versicherungsunternehmen. Das hat für große Wellen gesorgt und tatsächlich jetzt auch dafür gesorgt, dass General Motors jetzt bekannt gegeben hat vergangene Woche, dass sie diese Zusammenarbeit und dieses Teilen von Daten stoppen. Also das ist doch mal gut, dass so ein Artikel der New York Times, der hier recherchiert wurde und auf diese Infos gekommen ist, auch dazu geführt hat, dass jetzt konkret die Unternehmen hier ihre Praxis ändern. Aber was Daten angeht und China wiederum, da war auch ein längerer Artikel im Wall Street Journal erschienen, der betrachtet hat, wie tief China zum Beispiel auch mit Kränen, also den Kränen, die so an Häfen stehen und für das Entladen von Container verantwortlich sind, in die amerikanische Wirtschaft integriert sind. Und wahrscheinlich nicht nur die amerikanische, aber in US-Häfen bestehen 80% der Kräne, die dort operieren, aus Kränen einer chinesischen Company, ZPMC nennt sich die. Und die ist weltweit so einer der größten Hersteller dieser Kräne. Und was man dort festgestellt hat, ist, dass in diesen Kränen, die sind natürlich auch Internet-connected, Modems gefunden wurden, von denen den Leuten nicht so ganz klar ist, wofür sie jetzt eigentlich verwendet werden, welche Kommunikation darüber eigentlich erfolgt. Und gerade vor dem Hintergrund, dass sich ja ein aktiver Wirtschaftskrieg im Gang befindet zwischen China und den USA und dort natürlich Hafenanlagen und der Transport von Gütern eine ganz zentrale Komponente sind, wenn China hier die Möglichkeit hat, diese Kräne zu monitoren aus der Entfernung, zu sehen, was dort für Transport drüber läuft oder potenziell, wenn man den Wirtschaftskrieg noch ein Stück weiter denken würde, diese Kräne vielleicht auch zu deaktivieren, dann sitzt man natürlich an ganz neuralgischen Punkten für die gesamte amerikanische Wirtschaft. Und deswegen hat Biden jetzt auch ein Paket aus dem Weg gebracht, mehrere Milliarden, die jetzt investiert werden sollen, um diese Infrastruktur in den Häfen abzudaten und eigene Unternehmen dort in den Markt zu bringen, die solche Kräne auch ersetzen können. Also da sieht man, auf welchen Ebenen sich dieser Konflikt jetzt natürlich hier weiter fortpflanzt und wie tief diese Wirtschaft verzahnt ist, wenn so viel in China ja schon hergestellt wird. Aber auch umgekehrt, China hat ja News bekannt gegeben, oder?
Ja, da geht es ja auch genau um das Gleiche. Also im Moment wird ja sehr stark, logischerweise, mit der Technologie gearbeitet, die ja auch zum Teil aus den USA kommt. Natürlich gerade Halbleiter, Prozessoren. Und da fängt jetzt auch der Austausch von allen Geräten, die auf amerikanischen Technologien basieren, im Umfeld der Regierung. Und naja, man muss sagen, es ist wahrscheinlich die logische Konsequenz. Ja, wenn man sich ja gegenseitig nicht traut mit der Technologie, dann will man ja diesen Einfallstor sowohl in USA von der chinesischen Seite nicht haben, als auch in China von der amerikanischen Seite.
Und ja, ich bin gespannt, wie schnell das China dann hinbekommt, weil dort erwähnt sind natürlich AMD, Intel und Windows und solche Geschichten. Ja, wie schnell man das alles ersetzen kann, da bin ich mal gespannt.
Ja, und ein anderes Thema, was jetzt auch mal wieder mit China zu tun hat, was wir auch immer wieder hoch und runter diskutiert haben, und zwar Fast Fashion. Und da plant Frankreich was dagegen zu unternehmen.
Ja, was de facto genau in die Kerbe schlägt, die wir hier auch schon häufiger gefordert haben, dass am Ende des Tages letztendlich der Konsum darüber gesteuert wird, was den Preis der Produkte angeht und nicht darüber über irgendwelche Appelle und die Selbstbezichtigung, dass allen so wichtig ist, die Wirtschaft oder die Umwelt zu schonen, aber de facto dann doch irgendwie alles Fast Fashion bei Shein und Temu und Co. eingekauft wird. Und da hat Frankreich jetzt bekannt gegeben, dass sie was auf den Weg bringen wollen. Step One, bestimmte Labels auf Produkten, die eben, ja, umweltschädlich oder ja auch aus Nutzung von Arbeitsbedingungen, Zwangsarbeit in China und solchen Rahmenbedingungen entstanden sind. Aber im nächsten Schritt dann auch ganz konkret, dass Steuern auf diese Produkte aufgeschlagen werden, die pro Produkt, glaube ich, so zwischen 5 und 10 Euro betragen können. Also wenn ein Produkt dann irgend so ein T-Shirt nur 2 Euro kostet, dann ist natürlich so ein Aufschlag von 5 bis 10 Euro schon maßgeblich. Und das, muss ich sagen, halte ich für genau den richtigen Weg. Am Ende des Tages müssen halt diese negativen Externalitäten, die durch diese Produkte entstehen, was Umweltverschmutzung angeht, was auch Schäden bei Menschen und Natur, die müssen am Ende im Preis reflektiert sein, sonst werden sie nicht entscheidungsrelevant. Also von daher ein guter Vorstoß, finde ich, von Frankreich, der jetzt hier auf den Weg gebracht wird. Ich hoffe, dass sich die EU, die restlichen Länder der EU hier ein Beispiel dran nehmen und das
USA
auch
vielleicht auch
einführen. Ja, im Idealfall die auch, ja. Aber zu Modellen, die ja ein bisschen out of date sind, das zeichnet sich jetzt auch hier in Berlin mit Flink ab. Also Flink, der noch übrig gebliebene Quick-Commerce-Player, also neben Gorillas, die wurden ja schon von Getir übernommen. Jetzt ist ein Artikel vergangene Woche erschienen im Manager-Magazin, der davon berichtet, dass die Verhandlungen für eine Übernahme von Flink jetzt durch Getir in fortgeschrittenen Stadium schon sind. Also das wäre dann wirklich die finale Konsolidierung des ganzen Quick-Commerce-Bereichs und dann mal schauen, ob dann mit Getir ein Modell daraus werden kann, was tatsächlich auch Geld verdienen kann. Vielleicht können sie dann die Preise entsprechend hoch machen, müssen nicht mehr so viel Geld für Customer Acquisition ausgeben und so weiter, weil sie dann mehr oder weniger der einzige Player. Also klar, gibt es auch noch andere Essenslieferdienste, die auch so Teilbereiche davon abdecken, aber eigentlich diesen reinen Quick-Commerce dann der einzige Player hier in vielen Ländern werden. Ja, das zum Spektrum der Themen dieser Woche. Gibt es eine Buchempfehlung?
Oh ja, aber wirklich eine Empfehlung diesmal.
Okay.
Habe ich gar nicht so krass viel erwartet. Und dann dachte ich so, bam, eine Message nach der anderen. The Geek Way, The Radical Mindset That Drives Extraordinary Results von Andrew McAfee. Es ist ein wirklich extrem gutes Buch, meines Erachtens, über Firmenkulturen, über das, was Innovation antreibt versus was Innovation hemmt, über viele Prozesse, Vorgehensweisen und Mindsets, die eben entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung ausgerichtet werden, und zeigt auch sehr spannende historische Beispiele, die zeigen, wie bestimmte Entwicklungen erstmal gar nicht möglich waren, weil die Unternehmenskulturen de facto diese Experimentierung verhindert haben. Also zum Beispiel, und das fand ich so am meisten brisant, dieses Beispiel von einem Wiener Arzt, der ja eingeführt hat, dass man Hände waschen sollte, bevor man von einem Prosektorium, wo man erstmal an Leichen experimentiert hat, zum Kreissaal kommt. Ja, also da sprechen wir natürlich nicht vom 20. Jahrhundert. Und dass man zwar beobachtet hat, dass damit die Sterblichkeit von Frauen praktisch komplett eliminiert wurde, aber kurz nachdem dieser Arzt dann da raus war, wurde er auch wieder zu neu zu den alten Praktiken zurückgekehrt, weil, naja, es existierte noch nicht sowas wie tiefes Wissen über Bakterien, die übertragen werden. Von daher gab es da keine Logik dahinter und das Experiment war offenbar nicht ausreichend, ja. und so weiter. Das sind sehr, sehr viele Beispiele. Und natürlich musste ich in diesem Kontext darüber nachdenken, wie das war, als zum Beispiel wir unsere Firma verkauft haben und in einem anderen Unternehmenskonstrukt uns befunden haben und habe da einige Sachen wiederentdeckt, ohne jetzt tief ins Detail zu gehen, weil ich ja hier keinen flamen möchte. Aber also wirklich ein super spannendes Buch, das so viele Beispiele darstellt, warum eben Unternehmen nicht vorankommen und warum auch bestimmte Menschen einfach in bestimmte Unternehmenskontexte nicht reinpassen. Und auch ein Beispiel von jemandem, der, ich weiß gar nicht, ob der dann bei Amazon gelandet ist, bei irgendeinem Tech-Unternehmen aus dem traditionellen Umfeld. Und die Person hat es erstmal wirklich große Probleme zu verstehen, zu nachvollziehen, zu akzeptieren und so zu handeln, dass wenn sie ein Experiment durchführen wollen, dass sie das einfach tun können und nicht erstmal Monate in irgendwelche Investment-Committees und Management-Committees und um diese Entscheidung über Monate hinweg zu rechtfertigen und begründen, sondern dass sie einfach sich mit einem Entwickler zusammensetzen und dann auf Publish klicken, ja. Also wirklich, dieses Buch ist wirklich voll von vielen interessanten Erkenntnissen und ich werde das nochmal eigentlich in Ruhe alles für mich durcharbeiten, weil es ist wirklich sehr, sehr kondensiert.
Das heißt, du hast es als Audiobook gehört und dann ist wahrscheinlich parallel, möchte man sich wahrscheinlich ständig Notizen machen und
ja, habe ich auch zum Teil gemacht, ja. Ich habe lustigerweise, weil ich das ja auch häufig beim Laufen mache, dann pausiere ich das kurz und mache mir eine Sprachnotiz und dann werte ich meine Sprachnotizen dann nochmal aus.
Okay.
Ja, ja, also vieles, was man wirklich, also gerade wenn man ein Unternehmen gründet oder Unternehmen führt, sollte man vieles davon für sich verarbeiten, um auch Entscheidungen darüber zu treffen, welche Kultur man bei sich halt haben möchte. Und wirklich jeder klassische Manager in einem großen Unternehmen sollte dieses Buch lesen. Also eigentlich jeder, der irgendwie irgendeinen Einfluss auf eine Firmenkultur hat, sollte dieses Buch lesen.
Also von daher hat es jetzt Geekway auch nicht nur mit Technologie zu tun, sondern grundlegend mit der Kultur des Unternehmens eigentlich.
Also eigentlich hat es mit Technologie gar nichts zu tun, sondern mehr um mit diesem Growth Mindset und Experimentieren und so weiter. Also mit Technologie hat es eigentlich am wenigsten zu tun.
Okay. Also definitiv was für die Leseliste. The Geek Way, The Radical Mindset That Drives Extraordinary Results von Andrew McAfee. Das ist die Buchempfehlung diese Woche. Sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir wie gehabt natürlich in den Shownotes unseres Podcasts zu finden unter zurückzuzukunft.de. Und wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback und auch Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und wir hören uns kommende Woche wieder.
Bis dann.